Wir sehen zurzeit neue Höchststände an den Börsen, doch unter der Oberfläche wachsen auch die Risiken. Und gleichzeitig eröffnen sich viele spannende Chancen. Bleibt gerne dran, wir ordnen ein. Ja, herzlich willkommen zu Trendstark. Mein Name ist Yannick und heute sprechen wir über Chancen und Risiken an der Börse. Und mit dabei ist wie immer Stefan Lehne. Hi Stefan.
Ja, hallo Yannick, hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind ja immer im Podcast und im YouTube-Kanal und ich freue mich auf unsere spannende Diskussion.
Genau, Stefan, wenn du jetzt den aktuellen Markt in einem Satz einmal beschreiben müsstest, würden für dich eher die Chancen oder die Risiken überwiegen?
Ja, also es sind nach wie vor ganz klar die Chancen, auch wenn man die Risiken nicht ganz außer Acht lassen sollte, aber wir sind stark ins neue Jahr gestartet und ich habe schon auch damit gerechnet, dass das Jahr gut losgeht. Ich denke, dass diese Phase auch noch eine Weile anhalten kann und dass die Leute, die jetzt nur die Risiken sehen und deswegen gar nicht mehr oder wenig investieren oder sagen, ich kann nicht mehr in KI investieren, weil alles viel zu hoch bewertet ist, dass die mit dieser Einstellung nicht weit kommen beziehungsweise einfach Rendite liegen lassen, weil wir haben ja schon gesehen, dass am Jahresstart nicht alles gleichermaßen nach oben gegangen ist, aber eben bestimmte Sektoren, viele auch, in denen ich mit meinen Lesern im Börsenbrief investiert habe, wirklich ganz rapide nach oben gegangen sind. Und das sind die Chancen, die darf man auf keinen Fall liegen lassen.
Schauen wir uns doch mal ein paar ganz aktuelle Ereignisse an. Es geht um den neuen Notenbankchef. Da gibt es ja einen kleinen Disput zwischen Donald Trump und dem aktuellen Notenbankchef Jerome Powell. Ist das für dich ein wirkliches Risiko oder wie schätzt du das ein?
Ja, nee, also beim Thema Notenbank geht es eigentlich gar nicht mehr um den Disput zwischen Powell und Trump, sondern darum, dass die Amtszeit von Powell ganz einfach im Mai endet. Und es gilt natürlich als sicher, dass Donald Trump jetzt einen neuen Notenbankchef einsetzen wird. Er ist ja mit Powell nicht zufrieden, das hat er ja oft genug artikuliert. Und er wird jetzt bestimmt nicht nach dem Ende der Amtszeit noch einmal mit Powell weitermachen, sondern er wird jemanden neuen einsetzen, jemand, der auf wesentlich niedrigere Zinsen setzt. Man muss natürlich auch sehen, der Notenbankchef ist kein Alleinherrscher, so wie es Donald Trump gern hätte, sondern der muss die Notenbanksätze auch gemeinsam mit einem Gremium entscheiden. Und da überwiegen schon noch die vernünftigen Stimmen. Das heißt, selbst wenn Donald Trump jetzt jemanden einsetzt, der das Ganze etwas lockerer sieht mit der Zinspolitik, heißt das nicht, dass jetzt auf einen Schlag bei der nächsten Sitzung dann die Zinsen massiv um 1% fallen oder so, sondern es wird eher die Politik der kleinen Schritte bleiben. Nichtsdestotrotz kann natürlich so ein Notenbankchef, der wirklich auf niedrigere Zinsen hinsteuert, wahrscheinlich schon was bewirken. Das heißt, es könnte sein, dass die Zinsen etwas stärker sinken, als es eigentlich vernünftig wäre. Sinkende Zinsen sind zwar auf der einen Seite erstmal gut für den Aktienmarkt, das wollen ja die Aktionäre, aber man muss natürlich schon die Inflation einfach weiter beobachten und im Hinterkopf halten. Das Thema scheint jetzt weitgehend vom Tisch zu sein. Nichtsdestotrotz hört man ja, dass in den USA viele Waren im Supermarkt immer teurer und teurer und teurer werden. Und Inflation kommt ja auch oft in Schüben. Das heißt, es kann durchaus sein, wenn die USA mit einem neuen Notenbankchef dann die Zinsen zu schnell senken, dass dann ein neuer Inflationsschub kommt. Und das wäre natürlich ganz schlecht, denn dann könnte die Notenbank, egal wer ihr vorsitzt, auch gezwungen sein, die Zinsen wieder massiv anzuheben. Und das hat letztes Mal, als es soweit war, ja auch zu einem Bärenmarkt am Aktienmarkt geführt. Das heißt, das ist einfach etwas, was wir ein bisschen beobachten und im Hinterkopf behalten müssen, dass diese Balance zwischen Zinsen und Inflation in den USA weiterhin gewahrt bleibt. Und tendenziell rechne ich dieses Jahr dennoch tendenziell mit weiter sinkenden Zinsen. Und wenn die Inflation nicht überschießt, dann wird das aber eher auch ein positiver Impuls für die Aktienmärkte sein.
Und dann haben wir ja jetzt ein Zwischenwahljahr. Die sind ja statistisch gesehen eher schwierig für die Börse. Wie wichtig schätzt du dieses Muster ein? Gilt das heute auch noch?
Ja, also ich bin schon ein Fan von diesen saisonalen Mustern und dieser US-Wahlzyklus, dass eben beispielsweise Vorwahljahre immer sehr stark sind, weil der Präsident dann natürlich viel dafür tut, dass er gut dasteht. Und auch die Wahljahre sind oft dann am Anfang relativ stark und die Zwischenwahljahre eben nicht. Das glaube ich schon, dass man das ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, vor allem, weil die Märkte ja jetzt schon eine Weile sehr gut gelaufen sind. Also gerade seit April, die Rallye, die war ja der Wahnsinn. Nach dem großen Rückgang im April ging es ja im Prinzip ohne größere Korrektur nach oben. Wir haben jetzt zwar zuletzt ein bisschen eine Seitwärtsphase gesehen, aus der ist der DAX jetzt ausgebrochen, aber der S&P 500 ist gerade erst dabei auszubrechen, der Nasdaq 100 ist noch gar nicht ausgebrochen. Also da sehen wir charttechnisch so ein bisschen ein gemischtes Bild, aber wenn wir natürlich schon auf einem hohen Niveau in so ein Zwischenwahljahr reingehen, dann ist natürlich die Gefahr größer, dass diese etwas verhaltenere Entwicklung, die in solchen Jahren eben typisch ist, dann auch kommt und dass wir vielleicht jetzt die ersten Monate noch steigende Kurse sehen, damit rechne ich, aber dass dann die Zeit vielleicht eher schwierig wird und wir vielleicht ja ab April, Mai vielleicht mal ein halbes Jahr Pause sehen und es gar nicht mehr vorwärts geht oder auch ein ganzes Stück abwärts geht, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen sich entwickeln.
Und ein weiteres Risiko, das ja immer im Raum schwebt, ist das Taiwan-Risiko. Die USA ist ja jetzt außenpolitisch, sage ich mal, sehr aktiv geworden. Wie schätzt du das denn ein, ob China vielleicht auch mal solche Schritte machen könnte?
Ja, das Taiwan-Risiko ist ja eines meiner Lieblingsthemen, weil ich immer noch glaube, dass viele Anleger das Risiko Taiwan vollkommen unterschätzen und sich gar nicht bewusst sind, was da eigentlich alles passieren könnte, wenn China diese kleine Insel in seinem Einflussbereich mal angreifen will. Und natürlich ist es so, dass solche Aktionen wie Trump sie jetzt in Venezuela macht oder mal angenommen, er macht vielleicht wirklich in Grönland noch irgendwas Verrücktes, dass dann China sich ermutigt fühlt und sagt, naja, also wenn die USA das überall machen, dann setzen wir jetzt unsere Ziele auch durch. Und der chinesische Staatschef wird ja auch nicht jünger und ich bin sicher, er möchte das schon noch in den Geschichtsbüchern stehen haben, dass er es war, der die Wiedervereinigung zwischen dem großen Festland China und dem kleinen Taiwan geschafft hat. Das heißt, das ist schon ein Thema, wo jetzt so ein bisschen die Zeit abläuft, wo es ein bisschen kritischer wird, dass da vielleicht wirklich tatsächlich in den nächsten Jahren oder vielleicht auch schon in diesem Jahr was passieren kann. Und warum ist das so kritisch? Naja, in Taiwan ist immer noch über 90% der Fertigung der leistungsstärksten Halbleiter, die wir eben für unsere moderne Welt brauchen. Und wie gesagt, ich glaube, die meisten Anleger haben gar keine Vorstellung davon, was passieren würde, wenn diese Halbleiterproduktion entweder zum Stillstand kommt, vielleicht weil die Fabriken in einem militärischen Konflikt zerstört werden oder wenn durch eine See- und Luftblockade diese Chips einfach nicht mehr ausgeführt werden können oder weil China diese Fabriken übernimmt und der Westen sagt, also das können wir jetzt nicht machen, die Chips von China kaufen. Also da gibt es eine ganze Menge Szenarien, wie diese Chipproduktion zum Erliegen kommen kann. Und das würde bedeuten, dass kein iPhone mehr produziert werden kann, kein moderner Computer mehr produziert werden kann, die künstliche Intelligenz im Prinzip vollkommen, naja, nicht zum Erliegen, aber erstmal eingefroren würde, weil auch die Rechenzentren nicht mehr ausgebaut werden können. Denn für all das brauchen wir die Chips aus Taiwan. Und das ist für mich ein sehr großes Risiko. Also sollte es zu einem Angriff Chinas auf Taiwan kommen, dann rechne ich damit, dass die Märkte um mindestens 50% einbrechen. Wahrscheinlich vor allem die Technologiemärkte sogar mehr. Also ich denke mal, solche Einbrüche, 70-80%, gab es in der Geschichte schon öfter. Und eine Eroberung Taiwans wäre durchaus ein Ereignis, das wieder solche Dimensionen hätte, um einen solchen Einbruch zu verursachen.
Kommen wir noch zum letzten großen Risiko, und zwar künstliche Intelligenz. Siehst du das als Risiko, dass die Werte jetzt alle sehr stark gestiegen sind und dass die Investitionen ja auch durchaus sehr hoch sind von den einzelnen Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz?
Ja, künstliche Intelligenz ist natürlich Chance und Risiko zugleich, denn zum einen hat diese Technologie natürlich immer noch ein unwahrscheinlich großes Potenzial, gerade auch Betriebe effizienter zu machen, für neue Gewinne zu sorgen. Und ich sehe da nicht ganz so die Gefahr, dass diese großen Investitionen nicht ausgelastet werden können. Nichtsdestotrotz, viele KI-Unternehmen sind hoch bewertet, das muss man nicht schönreden. Und auch wenn sie jetzt schöne Gewinne machen, sie müssen jetzt weiterhin liefern. Sie müssen zeigen, dass künstliche Intelligenz zum einen monetarisiert werden kann, dass es konkrete Anwendungen gibt in den Betrieben, die die betrieblichen Abläufe effizienter machen und den Unternehmen tatsächlich Kosten sparen. Dann auch im Bereich Physical AI, einer der großen Megatrends für dieses Jahr, dass es endlich mal gelingt, humanoide Roboter herzustellen, die sich nicht anstellen wie der letzte Depp und es nicht mal schaffen, eine Cola zu servieren, sondern die ja wirklich dann auch richtige Arbeiten übernehmen können. Also all das sind Punkte, da muss die KI-Branche jetzt liefern. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das nicht der Fall ist, wenn sich jetzt zeigt, dass sich das alles noch ein bisschen weiter verzögert, dann könnte es schon sein, vielleicht ist das dann tatsächlich das Szenario, was ich vorhin beschrieben habe, Mitte des Jahres, dass vielleicht sowas dann mal durchsickert, dass KI nicht ganz so schnell sich entwickeln kann, wie erwartet. Und in so einem Szenario dann das wäre jetzt kein krasses Crash-Szenario, wie ich es bei Taiwan beschrieben habe, aber dass zumindest dann aus den KI-Werten vielleicht mal ein bisschen die Luft rausgelassen wird, das wäre in einem solchen Szenario schon auf jeden Fall natürlich vorstellbar.
Genau, Stefan, ich blicke auch gerade auf die Uhr. Wir wollten ja eigentlich Chancen auch noch besprechen, Risiken und Chancen. Ich vermute mal, dass wir das aber in einer zweiten gesonderten Folge dann machen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Wir sind jetzt schon bei 10 Minuten. Das ist ja unsere typische Podcast-Zeit. Von daher würde ich sagen, nehmen wir das gern mit in die nächste Woche und sprechen dann nächste Woche drüber, welche immensen Chancen denn der Aktienmarkt für dieses Jahr auch zu bieten hat.
Genau, ich freue mich darauf und genau an alle, die bis hierher zugehört haben, schon mal vielen Dank und schaltet gerne dann in der nächsten Woche ein, wo wir dann die Chancen besprechen, die auch durchaus sehr wichtig und gut sein können.
Ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
Ich mich auch. Bis dann, Stefan. Ciao.